Die Vorarlbergerin der Woche, der Podcast. Spannende Gäste aus dem Ländle im Talk mit Sandra Tasek.
Ich freue mich sehr, dass ihr heute bei der aktuellen Podcast-Ausgabe wieder mit dabei seid. Bei mir jetzt eine Frau aus dem Ländle, die das Herz mehr als nur am rechten Fleck hat. Stell dir mal ganz kurz vor, wer bist du und für was kennt man die denn bei uns im Ländle?
Hallo, ich bin Susanne Marosch, bin von Geben für Leben Leukämie für Österreich und uns kennt man, weil wir ganz viele Typisierungsaktionen machen, Benefizveranstaltungen für den guten Zweck.
Bevor man jetzt gleich auf Geben für Leben zurückkommt, da hat mich mal interessiert, Susanne, wie war denn dein Schulwerdegang? In welche Schule bist du gegangen und was war denn so dein erster Job nach der Schule?
Ja, ich habe halt Volksschule, Hauptschule, alles durchlaufen. Dann bin ich in die Tourismusschule gegangen und gleich dann danach in die Gendarmerie-Schule. Ich war eine der ersten Frauen.
Echt?
Also heute sagt man immer Gendarmerie, ist ja alles Polizei. Aber damals war es noch Gendarmerie, das war wirklich noch so eine Männerwelt.
Okay.
Und die habe ich dann abgeschlossen, war noch 6 Jahre wieder Gendarmerie und dann habe ich nachher selbstständig gemacht.
Okay, also richtig hat man dann Respekt vor dir gehabt, oder?
Oder ja, nicht? Das weiß ich nicht, aber in der Zeit natürlich hat man auch als Frau schon sehr männlich, oder ich habe zumindest sehr männlich auftreten müssen, weil ich das Gefühl gehabt habe, sonst bist du nicht Manns genug, diesen Job zu machen. Und wo ich dann aufgehört habe mit der Gendarmerie, habe ich so sehr genossen, wieder mehr Frau sein zu können.
Okay, wann warst du denn da bei der Gendarmerie? In welchem Jahr war denn das?
Das war 1995 war ich in der Gendarmerie-Schule.
Genau.
Und nachher am Posten Bregenz.
Okay, wie ist es denn dazu gekommen, dass du die für Geben für Leben eingesetzt hast? Hat es da irgendeinen Schlüsselmoment gegeben in deinem Lehrer?
Ich habe viele Schlüsselmomente gehabt. Ich war ja Weltenbummlerin und habe ganz andere Jobs gehabt, habe einen langen Liechtenstein geschafft. Und meine Mama hat ja damals mit 2 Freundinnen einen Verein gegründet, weil meine Cousine an Leukämie erkrankt ist, einen Rückfall gehabt hat und es geheißen hat, wenn sie nicht innerhalb von wenigen Monaten einen passenden Stammzellspender findet, stirbt sie. Sie war gerade mal so Mitte 20. Und da sind wir als Familie aktiv waren, hauptsächlich die Mama mit den 2 Freundinnen. Und dann hat angefangen, Menschen zu typisieren, weil das die einzige Möglichkeit war, einen Stammzellspender zu finden. Damals hat umgerechnet also eine Typisierung noch über 100 Euro gekostet und hat natürlich alles dafür gesetzt, das Geld auch zum Auftreiben, weil ja alles mit 100% mit Geldspenden finanziert werden muss. Mhm. Und das war ein Schlüsselmoment, wo die 3 Damen irgendwann nach 12 Jahren Ehrenamt ausbrennt waren, müde waren und die einfach gesagt haben, das kann jetzt hier das Lebenswerk der Bach haben, Gott, sie haben so viel aufgebaut. Ja, und ich bin auf der Sonnenseite des Lebens, ich bin gesund, so kann ich was an die Gesellschaft zurückgeben. Mhm. Niemand will sich sowas antun, weil es ist ja Arbeit. Und dann habe ich gesagt, nein, das ist jetzt mein Beitrag und habe das Ganze dann übernommen.
Deine Berufung sozusagen.
Genau, eine Berufung, auf sich für andere zu einsetzen. Das habe ich schon immer gern gemacht und dort kann ich es natürlich auch voll ausleben.
Okay, jetzt gehen wir mal retour. Deine Cousine hat Leukämie gehabt. Und dann, wie fängt man denn da plötzlich an? Also haben sich denn deine Mama alle da eingelesen und dann haben sie gewusst, aha, das muss man jetzt tun, damit man da helfen kann.
Also damals war es so, es waren noch sehr wenige Stammzellspender in der weltweiten Datenbank. Das ist natürlich schon vor 25 Jahren gesehen. Das war nicht so wie heute. Und dann hat es einfach geheißen, wir sollen bitte Blutabnahmen organisieren. Und diese Blut, die haben wir damals nach Wien geschickt, in die Knochenmarkspendezentrale. Die haben es dann verarbeitet und geschaut, dass in die weltweite Datenbank hinkommt. Damals war das so, mittlerweile ist es ganz anders. Mittlerweile haben wir ja eine eigene Stammzellspenderdatei, mittlerweile die größte in Österreich.
Ja,
und so haben wir angefangen, da haben wir jetzt nicht viel medizinisches Know-how haben müssen, sondern da hat man einfach Herzblut und Engagement gebraucht. Und das war so der Start. Und wir als Familie haben das ja auch miterlebt. Zuerst schon mal die Ohnmacht, wenn so eine Diagnose kommt. Man sagt, boah, ich kann nichts tun und man ist so den Ärzten ausgeliefert, man kann eigentlich nur abwarten und wie viel Kraft denn reinkommt, wenn man sieht, boah, man kann ja aktiv werden, man kann was tun, man kann Geld sammeln, man kann typisieren. Und dann aber auch, wie viel Mut das denn auch gibt zum Weitermachen und die Hoffnung. Und dann aber auch die Erleichterung, boah, ein Spender ist gefunden. Und dann die Dankbarkeit, wenn es einer gut ausgeht. Und das haben wir erlebt als Familie und das wollten wir einfach auch an andere weitergeben.
Und dann sind da losgezogen und haben einfach Leute auf der Straße angeschwätzt? Oder wie haben da die Leute animiert, dass das Blut anzapfen lässt quasi?
Ja, also wir haben immer wieder so Typisierungsaktionen gestartet. Ja. Gerade wenn jemand zum Beispiel betroffen war, dann waren natürlich die Menschen noch sensibilisiert. Mhm. Wenn jemand aus der Mitte natürlich erkrankt. Aber wir waren noch genauso im Messepark, so jedes Jahr zwei Tage, wo wir dann wirklich die Leute angeredet haben und gesagt haben, möchtest du nicht Typisierer, möchtest du nicht Lebensretter werden? Und so haben wir gestartet, ja.
Wie war denn das damals in den 90er Jahren? Waren die Leute schon offen für sowas? Oder haben da auch Leute getroffen, die gesagt haben, nein, mit dem will ich nichts zu tun haben?
Das gibt's natürlich auch und das ist natürlich auch legitim. Nicht jeder möchte sich für sowas zur Verfügung stellen. Aber damals hat es natürlich noch viel, viel mehr Aufklärungsarbeit gebraucht, wobei auch heute noch sehr viel Aufklärungsarbeit notwendig ist, weil viele einfach immer noch nicht wissen, um was es geht und verwechseln Rückenmark mit Knochenmark und haben da ganz viele Ängste und Vorstellungen, was natürlich überhaupt nicht der Realität entspricht. Das ist keine große Geschichte, das zu machen. Und da braucht schon auch viel Aufklärung.
Dafür bist du jetzt da, liebe Susanne. Ich freue mich sehr. Und erzähl mal, was für Krankheiten kann man denn mit so einer Knochenmarkspende oder mit so einer Stammzelle heilen? Und was für Krankheiten habt ihr euch so spezialisiert, sage ich jetzt mal?
Also die bekannteste ist ja Leukämie, Blutkrebs. Also darum haben wir ja den Zusatz Leukämiehilfe Österreich dabei. Natürlich kümmern wir uns nicht nur um Leukämiepatienten, sondern alle, wo Stammzellen brauchen. Das ist einfach nur die häufigste Art, über die man redet. Es gibt auch über 30 verschiedene Arten von Leukämien und also das sind welche, die lassen sich ganz gut behandeln. Da braucht es keine Stammzellspende, dann sind welche, wo sehr aggressiv sind. Und gerade wenn ein Rückfall zum Beispiel kommt, dann werden Stammzellen sehr oft benötigt. Aber es gibt natürlich auch Gendefekte, seltene Blutkrankheiten und vieles mehr. Und auch die Stammzellen würden jetzt auch in anderen Bereichen immer mehr eingesetzt. Man ist im Forschen mit MS und so weiter, aber das ist jetzt noch nicht so weit, sage ich jetzt mal. Also in erster Linie geht es da schon um Leukämiepatienten.
Wie kommen die erkrankten Menschen zu euch oder wie kommen ihr zu den erkrankten Menschen?
Also jetzt über die Kliniken erfahren wir nichts, sondern die Betroffenen müssen wirklich auf uns zukommen. Und darum ist schon wichtig, solche Sendungen wie jetzt mit dir, dass einfach die Leute wissen, es gibt uns, es gibt Unterstützung und wir können aktiv werden für alle Betroffenen. Und das geht nur über Öffentlichkeitsarbeit.
Wie macht sich denn die Leukämie bemerkbar als Krankheit?
Ja, das ist unterschiedlich. Plötzlich aus dem Nichts sind so Erschöpfungszustände da. Gerade bei Kindern ist es oft so, dass sie dann so wie blaue Flecken kriegen. Manche würden am Morgen haben, sie kriegen ein leichtes Fieber, das ist am Morgen wieder weg. Da denkt man sich natürlich noch nichts dabei. Weil dann kann man sagen, ja, ich bin halt ein bisschen angeschlagen oder vielleicht Müdigkeit, Eisenmangel und so weiter. Aber wenn es solche Anzeichen kann und das über längere Zeitraum, ist schon ganz wichtig, schnell einmal ein Blutbild machen zu lassen, um das wirklich festzustellen, was mit einem los ist.
Wie viel Zeit hat man bei der Erkrankung Leukämie?
Und das ist aber ganz unterschiedlich, weil es eben unterschiedliche Arten gibt. Welche, die sind sehr aggressiv. Und dann gibt es wieder so chronische Leukämien, wo man ja ein bisschen mehr Zeit hat, oder so Altersleukämien. Also da gibt es ganz viele Unterschiede und auch die Menschen sind natürlich unterschiedlich.
Wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte mich da als Stammzellenspender bei euch registrieren. Ich habe das ja damals im Messepark gemacht, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, da hat man mir das Blut abgenommen. Es gibt aber auch die Möglichkeit von einem Wangenabstrich, oder? Was sind die Unterschiede? Erkläre mal ganz genau.
Also mittlerweile machen wir alles über Wangenabstrich. Der Unterschied ist einfach, früher hat man keine Möglichkeit gehabt von Wangenabstrich, da man es mit Blut machen müssen. Das ist sehr aufwendig gewesen. Du hast ja medizinisches Personal gebraucht, also Ehrenamtliche, die mitgeholfen haben, Arztaufsicht und, Material, das war natürlich sehr aufwendig. Mittlerweile wirklich ist es sehr einfach mit einem Wangenabstrich, kein Corona-Test, ist ja nicht so schlimm, wenn man muss ja die Nase auffahren oder sonst wo, sondern einfach auf der Innenseite der Wange ein paar Mal auf- und abstrichen, dass viel von der Mundschleimhaut hängen bleibt und mit dem kann man in die weltweite Datenbank aufgenommen werden.
Ihr macht da ja auch regelmäßig Aktionen. Wann gibt es denn da die nächste?
Also ja, wir machen regelmäßige Aktionen, gerade wenn Betroffene oder aus der Mitte einfach Leute betroffen sind. Zum Beispiel eine Mama kommt auf uns zu und sagt, mein Kind ist erkrankt oder mein Partner oder wie auch immer. Bitte helfen uns, dann machen wir durch große Aktionen. Aber es ist nicht mehr notwendig, weil man kann ganz einfach auf die Homepage gehen, vergeben für leben.at und sich einfach Typisierungsset nach Hause schicken lassen, kann einen Wangenabstrich gemütlich daheim auf der Couch machen, mit dem Rücksendekuvert zurückschicken und schon ist man registriert.
Wer darf denn bei so einem Wangenabstrich mitmachen? Ich glaube, da gibt es bestimmte Kriterien.
Ja, bei Geben für Leben, also es gibt unterschiedliche Kriterien bei Spenderdateien. Bei Geben für Leben ist es so, dass man zwischen 17 und 45 Jahre alt sein muss und gesund. Mhm. Wenn man dann aber mal gespeichert ist, bleibt man bis zum 61. Geburtstag drinnen. Das heißt, dann könnte man einfach immer spenden. Aber die Wahrscheinlichkeit, je älter man wird, wird einfach sehr gering, dass man überhaupt noch drankommt. Weil je jünger der Mensch, umso frischer die Stammzellen, umso bessere Zellteilung, umso besser für den Patienten. Mhm. Und darum schaut man natürlich, dass man ganz viele junge Menschen typisieren.
Mhm. Was heißt, dass man gesund ist? Also wenn ich jetzt einen Schnupfen oder so habe, bin ich dann schon krank für die Typisierung?
Nein, das macht überhaupt nichts. Ja. So Heuschnupfenallergien, das macht nichts. Nur wenn man jetzt wirklich schwere, wenn man mal zum Beispiel Krebs gehabt hat oder chronische Erkrankungen hat, also wirklich schwere Diagnosen, weil man darf natürlich selber nicht gefährdet werden, der Patient darf auch nicht gefährdet werden und den lassen wir natürlich gar nicht zur Spende.
Okay, bevor wir noch darauf eingehen, wie das funktioniert, wenn ich als Stammzellenspender ausgesucht würde, würde ich gerne noch mit dir besprechen, wie viele Menschenleben haben die da im ländlichen retten können. Gibt es da eine Zahl?
Also mittlerweile haben wir schon über 600 Lebensretterinnen gefunden, wo wirklich Stammzellen gespendet haben und ungefähr so, 35% kommt aus dem Ländle.
Wow, das ist schon ein Wert, oder?
Also, das ist gewaltig.
Super.
Und offensichtlich die besten DNA-Typen der Welt.
Ja, wundert's die, wir haben da die Berge,
ja,
den See, mit
super gute Mischungen.
Genau. Wie viele kranke Menschen warten denn aktuell bei uns im Ländle auf einen passenden Stammzellenspender? Kann man das so sagen?
Also durchschnittlich erkranken mal 3 Menschen täglich an Leukämie in Österreich. Boah, darunter sind ganz viele Kinder. Bei Kindern ist die häufigste Krebsart. Okay. Das heißt, aber natürlich nicht jeder braucht eine Stammzellspende. Das heißt, so 1000 Erkranken im Jahr und ich sage so 20%, vielleicht 30% können sie, dass sie dann eine Stammzellspende brauchen.
Okay, und wie hoch stehen denn so generell die Überlebenschancen, dass jemand, der Leukämie kriegt, auch die Krankheit meistert?
Also mit Leukämie selber ist, es ist eine sehr eine ungute Krankheit, sage ich jetzt einmal, mit wahnsinnig viel Auf und Abs, da kann alles passieren. Dadurch, dass das Immunsystem so geschwächt ist, kann schon in gewissen Phasen nur ein Schnupfenvirus schon tödlich werden, oder? Weil einfach das Schnupfenvirus mitunter gleich immer übermütig ist und vielleicht zu früh in frische Luft geht oder irgendeine Tätigkeit ausführt, wo anstrengend ist, kann gleich mal eine Lungenentzündung ändern. Also das ist wirklich eine schwierige Krankheit, sage ich jetzt einmal, weil es ist so unkontrollierbar. Wenn denn jemand wirklich eine Stammzellspende braucht, die kriegt er ja erst, wenn wirklich alles andere ausgeschöpft ist, wenn die Chemotherapien nicht mehr funktionieren, wenn einfach alles ausgeschöpft ist medizinisch, dann sucht man einen Spender, weil es ist schon eine richtige Tortur für den Patienten, weil das ganze Immunsystem wird komplett auf Null runtergefahren, mit schweren Chemos wird es zerstört. Und wenn man dann wirklich bei Null runter ist, dann werden gesunde Stammzellen transplantiert in Hoffnung, dass der Körper das annimmt, ein neues Immunsystem, neues Knochenmark aufbaut und der Mensch dann gesund werden kann.
Wie viele Menschen aus dem Ländle habt ihr gerade in eurer Datei? Also wir haben ja ein bisschen mehr wie 400.000 Menschen in Vorarlberg. Wie ist der Schnitt da?
Also es ist so, dass generell jetzt in ganz Österreich rund 3% der Bevölkerung typisiert ist. Wenn man das zum Beispiel jetzt mit Zypern vergleicht, die haben 22,5% typisiert. Okay. Also das heißt, wir haben noch sehr viel Potenzial nach oben. Und circa jetzt, dadurch, dass wir in Vorarlberg schon lange tätig sind, da liegen wir so circa bei 18%.
Und man muss ja auch dazu sagen, ich meine, du machst das einfach aus Überzeugung, du machst das, weil du den Leuten helfen willst und du machst das auch nicht, um dich zu bereichern. Bei euch ist es ja so, ihr seid ja total auf Spender angewiesen. Oder wie finanzieren die euch eigentlich?
Also die Typisierungen werden zu 100% mit Geldspenden finanziert. Jetzt das Team selber und Büro, Material und alles, was noch sonst anfällt, wird über die Stammzellspenderdatei finanziert. Das heißt, durch das haben wir einen Verwaltungsaufwand von unter 5% und haben wirklich hochmotivierte, ganz tolle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die Tag und Nacht unterwegs sind, um Leben zu retten.
Schön. So, und jetzt interessiert mich natürlich, wie läuft das jetzt ab? Ich gebe euch eine Stammzellenspende ab oder ihr testet mich, ihr typisiert mich und dann kommt raus, also ich da zum Patient XY super dazu passen. Wie funktioniert das denn? Was passiert denn dann noch?
Genau, also wenn der erste Schritt gemacht ist, dass man überhaupt einmal die Typisierung gemacht hat, der Wangenabstrich, dann werden 6 Merkmale von der DNA, das nennt sich HLA-Merkmale, die werden typisiert, also bestimmt, und die kommt pseudonymisiert in eine weltweite Datenbank, wo man aber bis zum 61. Geburtstag drin bleibt. Ja, wenn jetzt wirklich ein Match kommt, das heißt, irgendwo auf dem Planet ist ein genetischer Zwilling zu dir, wo wirklich gesunde Stammzellen braucht, dann kriege ich mir sofort über das System eine Info. Dann nehmen wir natürlich sofort mit dir als Spender in Kontakt auf und sagen, was andere, du hast mal typisieren lassen, bist du noch gesund, wärst du bereit, nächsten Schritt zu setzen? Und wenn du da bereit bist, ist natürlich alles ehrenamtlich und freiwillig, dann wird mal eine Blutabnahme organisiert. Dann kriegst du mal so einen Check, wo man einfach mal so das Blut testet, Hepatitis, HIV, alles durchtestet. Und diese Ergebnisse übermitteln wir dann an die Klinik weiter. Mhm. Und dann kann sie, dass du wirklich mal reserviert wirst von diesen Patienten für 3 Monate. Denn ich war schon immer in der weltweiten Datenbank drin, sondern wirklich nur für diesen einen Patienten. Mhm. Und in den 3 Monaten ist auch alles möglich. Es kann sein, dass der Patient stirbt, was wir nicht hoffen. Es kann aber auch sein, dass vielleicht jemand findet, wo noch besser passt. Also da ist alles möglich. Durchschnittlich jeder 6. kommt dann wirklich dran, wenn er dann in die enge Auswahl kommt. Aha. Und wenn du jetzt wirklich der Lotto-6er bist, dieser 6., wo wirklich dann dran kommt, dann kriegst du einen Gesundheitscheck, wo du dein Leben lang nie wieder kriegst. Da wirst du auf Herz und Niere getestet.
Ja.
Weil sollte man bei dir irgendetwas finden, was dich gefährden könnte, lässt man dich natürlich gar nicht zu zur Spende. Mhm. Weil dein Spenderschutz steht immer über dem Patientenschutz. Weil wenn jemand sich schon so ehrenamtlich, sagen wir mal, seinen Körper für so tolle Sache zur Verfügung stellt, darf er natürlich selber nicht gefährdet werden. Mhm. Und dann nach dieser Voruntersuchung, circa 2 Wochen später, ein paar Tage auf und ab, findet dann die Spende selber statt. Und das ist entweder dann eine Stammzellspende oder eine Knochenmarkspende.
Das heißt, man wird operiert?
Nein, also das sind einfach 2 Arten, wie man Stammzellen generieren kann. Ja. Über 80% sind Stammzellspenden, 20% Knochenmarkspenden. Knochenmarkspenden hat, wie gesagt, nichts mit Rückmark zu tun.
Okay.
Das verwechseln viele und haben Angst.
Ich hätte jetzt gedacht, okay, da schneidet ein paar Mal hinter.
Genau, da kommt eine Riesenspritze, fährt dahinter rein und das ist mir zuletzt gelähmt. Natürlich, das war noch nie so. Ja. Das ist so ein Mythos, oh mein Gott. Also welche Art der Spende benötigt wird, entscheidet immer der Transplanteur vom Patienten. Weil wenn der Patient ein Baby wäre oder ein Kleinkind, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man eine Knochenmarkspende braucht. Weil da mehr Urstammzellen gewonnen werden können, was für so ein Kind wichtig ist. Das heißt, also Stammzellspende ist so eine Art Spritzenkur. Da gibst du dir 5 Tage lang so eine Spritzele in die Bauchfalte. Das tut nicht weh, das ist wie eine Thrombosespritzele. Das haben sogar die geschafft, die Spritzenangst haben.
Ja.
Und das ist so ein Medikament, das löst wie so ein bisschen eine Fake-Grippe aus. Also man signalisiert deinem Körper, Achtung, eine Grippe kommt.
Okay.
Und wenn dein Körper denkt, eine Grippe kommt, dann produziert er automatisch mehr Stammzellen, weil er will ja schnell gesund werden. Das passiert bei jeder normalen Grippe auch. Nur da holt man jetzt halt eine Fake-Grippe her, weil du nicht gerade eine Grippe hast. Und das, was er zu viel produziert, was er nicht braucht, geht vom Knochenmark ins Blut über. Und am 5. Tag macht man ganz gemütlich, wie es war, der Blutwäsche, es war der Dialyse, dann liegst du zwischen 2 und 6 Stunden gemütlich da, schaust 1, 2 gute Filme ab, wirst dich auf Händen getragen, weil du bist eine Lebensretterin, das muss ja ein Erlebnis sein, sowas zu machen, oder? Du warst ein Leben retten, also es ist ganz eine tolle Geschichte.
Ja.
Und du bist schon nach der Spende sofort fit. Vielleicht am Tag der Spende ein bisschen müde, weil der Körper fest geschafft hat. Es kann auch sein, dass man in dieser Spritzenphase sich 1, 2 Tage so ein bisschen grippig fühlt.
Okay.
Manche spüren gar nichts.
Okay.
Manche haben gesagt, boah, ich habe Kopfweh, ein bisschen so Rückenschmerzen. Nur wenn man halt merkt, es kommt was. Nach der Spende war das sofort vorbei. Die Knochenmarkspende, da nimmt man eine leichte Vollnarkose auf sich. Aber nicht, weil es so schlimm ist, sondern wieder, weil man es so angenehm wie möglich für den Lebensretter macht. Das ist ja was Besonderes, was der macht. Der schläft einfach 3/4 Stunde in der Zeit, punktiert man vom Beckenknochen ein bisschen Knochenmark raus, da kriegt man nichts mit. Aber es kann sein, dass man danach einen blauen Fleck hat und ein bisschen Muskelkater, das spürt man ein paar Tage.
Okay.
Aber das regeneriert sich innerhalb von wenigen Tagen bis maximal 2 Wochen, reproduziert sich das gleich wieder, das Knochenmark. Das heißt, es fehlt dir nachher nichts, sondern das reproduziert sich gleich wieder. Wir haben auch eine Kette, die eine Woche später wieder Marathon gerannt. Also da ist alles möglich. Es ist wirklich leichte Narkose, darum geht es dann nachher gleich wieder gut. Aber man muss über Nacht in der Privatklinik einfach bleiben, weil man natürlich nach der Narkose einfach unter Beobachtung ist. Aber auch da ist man super versorgt.
Das macht man aber nicht bei uns im Ländle, oder?
Nein, für das haben wir Partner. Also Knochenmarkspenden jetzt im Ländle, die würden dann in Gauting bei München bei der Knochenmarkspende Bayern durchgeführt, in einer Privatklinik, weil in einer normalen Klinik können wir das, wenn wir das so nicht machen, weil da einfach die Qualität nicht so boten wird für den Lebensretter, weil sonst liegt er noch in einem Zimmer mit einem Patienten, also es geht natürlich gar nicht.
Ja.
Er muss ein gutes Gefühl dabei haben und er sollte ja das auch weiterempfehlen können, andere, oder? Weil es ja ein schönes Erlebnis sein soll, weil sonst macht das ja auch niemand mehr.
Ist das gesetzlich geregelt, dass man da vom Job her frei kriegt?
Genau, das ist ganz normal Krankenstand, also man muss sich keinen Urlaub nehmen, keinen Zeitausgleich. Es wird alles bezahlt, der Spender zahlt nichts. Also Hotel, Fahrtkosten, Essen, Trinken, das wird alles mit uns nachher abgerechnet. Und es ist dann Krankenstand. Wenn jetzt jemand natürlich selbstständig wäre, kann er Gott vielleicht nicht so oder in Krankenstand und er tät eine Rechnung stellen über diesen Verdienstentgang, sage ich jetzt einmal, weil er mal zwei Tage nicht arbeiten hat können, dann müsste man auch für das aufkommen natürlich.
Lernen sich Spender und Patient kennen oder wird aus Datenschutzgründen gesagt, nein, du sollst nicht wissen, wo das angehört?
Es gibt Unterschiede in den Ländern. Also es gibt Länder, da wo nach 2 Jahren die Möglichkeit besteht, wenn beide Seiten es wollen, dass sie sich kennenlernen. Es gibt aber Länder, wo es nicht zulassen. Es gibt Länder wie zum Beispiel Schweiz, Italien, Frankreich, die lassen Kennenlernen nie zu. Da darf man dann nur einen anonymen Brief oder so zum Beispiel schreiben, zum sagen, Wolf, oder der Patient schickt das zum Beispiel zum Spender und bedankt sich. Und also anonyme Briefe gehen. Deutschland, Amerika zum Beispiel ist unkompliziert, da können sie sich nach 2 Jahren kennenlernen. Österreich hat ganz eine komische, das ist wieder typisch österreichisch, eine ganz eine komische Konstellation. Da dürfen sich erst nach 5 Jahren kennenlernen, aber nur dann, wenn der Patient den ersten Schritt setzt. Und das wissen viele Patienten nicht.
Kannst du dir das erklären, warum man nicht will, dass sich die kennenlernen? Also hast du da eine simple, plausible Erklärung dafür?
Also manche haben eine Empathie wie tote Kaulquappe. Muss ich sagen, wo so Gesetze festlegt. Nein, die können sich vielleicht auch nicht reinversetzen, wie wichtig das oft für die Menschen ist.
Ja.
Weil es ist ja wirklich, es würde nur zuklar, wenn es von beiden wirklich ein ganz großes Bedürfnis ist. Und das, ich finde, wenn man mir das Leben rettet, dass ich mich mal bedanken kann, ist vielleicht wirklich ein ganz starkes Bedürfnis denn von mir, wenn ich betroffen bin. Manche sagen, ja, was ist, wenn die sich nachher da eine oder andere presst, oder? Und so weiter. Aber das ist nach mir vorgekommen. Und ja, also, warum genau das so ist, wissen wir nicht. Das legen halt den gewisse vielleicht Mediziner so fest, wo halt einfach vielleicht mit ihren Gedanken woanders sind und vielleicht nicht bei der Empathie, was die Menschen direkt betrifft.
Gibt es denn für die persönliche Geschichte von einem Spender oder einem Patienten, die dir besonders nachgeht oder die irgendwie so über die Jahre immer begleitet hat?
Ich meine, ganz viele natürlich, weil gerade wenn Spender und Empfänger sich kennenlernen, ist es ganz was Besonderes.
Ja.
Das ist so ein magischer Augenblick, weil die haben ja ganz viel gemeinsam. Also das heißt, der Patient hat nicht mehr die Blutgruppe, was er vorher gehabt hat, sondern die Blutgruppe von seinem Lebensretter.
Ah, wirklich?
Der übernimmt das alles. Der kriegt ein komplett neues Immunsystem durch seinen Lebensretter. Es kann nur sein, dass er vielleicht gewisse Macken übernimmt. Wir haben eine Kette, die hat erzählt, sie hat nie scharf essen können zum Beispiel. Hat sämtliche Hunde-, Katzenhaarallergien gehabt, obwohl sie Tiere liebt.
Ja.
Nach der Spende, sie hat das von einem jungen Deutschen gekriegt. Aus der Nähe aus Berlin. Nach der Spende hat sie keine Allergien mehr gehabt.
Nein.
Und will nur noch scharf essen. Und wo sie sich kennengelernt haben, war ich dabei. Und er liebt es, scharf zu essen.
Ja.
Also irgendwas hat sie da offensichtlich.
Wow.
Also das sind sehr spannende Geschichten. Sie sind auch oft sehr tief verbunden. Spender und Empfänger. Ja, sind genetische Zwillinge und sind schon, das ist wie manche sagen, ich habe wie ein Geschwisterle dazu gekriegt oder einfach ein neues Familienmitglied.
Ich kriege gerade Gänsehaut, wenn du das erzählst.
Was natürlich auch sehr, sehr berührend war, war damals für den Lukas aus Doren, wo wir über 10 Jahre lang einen Spender gesucht haben. Ja, und wo es denn wirklich so weit war, dass er einen Spender gefunden hat, da ist viel passiert dazwischen, und er eines Morgens mit einem Frühstück bei uns im Büro steht, mit einer Flasche Prosecco und mit der Mama und mit Zähne und Keuschung gesagt hat, ich möchte euch was sagen. Und wir stehen alle in Reihe und Glied da. Und er sagt, ich habe einen Spender gefunden. Oh. Und wir haben alle drauf losgeblärt. Oh. Und deshalb, und heute ist er gesund, hat sie die Lehre abgeschlossen. Und da freuen wir uns natürlich. Das ist schon gewaltig. Ja.
Wie viele Tränen hast du da schon vergossen?
Millionen. Erstens mal.
Ich muss nur beim Zuhören schon klären, aber bei dir muss es ja absolut die Hölle sein.
Also ich bin sowieso ein Wasserbaut. Also ja. Schon wenn irgendwo etwas Berührendes passiert, erinnern wir schon an die Tränen. Gott sei Dank sind es mehr Freudentränen, weil es einfach berührend ist. Berührend, wenn man dabei ist, wenn so spezielle Dinge passieren. Berührend, aber auch, wenn wir Unterstützung kriegen. Wenn ich denke, was da Menschen für uns alles machen, auf die Tür stellen, Benefizkonzerte und sich wirklich also engagieren, wo sie ist, wow, das ist nicht selbstverständlich, das ist gewaltig. Und das ist ganz eine große Dankbarkeit, wo ich verspüre, weil es außergewöhnlich ist, dass Menschen wirklich für andere Menschen so tolle Sachen machen.
Ja, vor allem heutzutage, oder? Wo jeder fast nur noch an sich denkt und auch an sich denken muss, oder? Zum oftmals überlehrbar, oder? Ist das umso schöner, oder? Wenn man sich dann noch wirklich auf Hilfe verlassen kann.
Also man redet schon immer von Verrohung und die Leute sind immer empathisch. Wir erleben es anders. Mhm. Wir erleben ganz viel Zusammenhalt, ganz viel Schönes, wo einfach Hoffnung schenkt, wo man sieht, hey, die Menschheit ist nicht schlecht. Ja. Aber es ist auch wichtig, sich zum Vernetzen, zum Verbinden und es geht nur als Kollektiv.
Wie ist denn das für dich? Du bist ja für viele Familien schon so eine große Hoffnungsträgerin. Spürst du da eine besondere Verantwortung oder manchmal auch einen Druck oder eine Last auf deiner Schulter?
Nein, es ist ein Segen. Also es ist natürlich hat man einen gewissen Druck, aber jetzt nicht von Seiten der Betroffenen, sondern eher, weil es schon viel Arbeit ist natürlich, was dahinter steckt und auch so eine große Stammtischspenderei zum Führen, auch schauen, dass alles im Gleichgewicht ist. Es gibt schon immer wieder natürlich Herausforderungen, es gibt natürlich auch wieder Barrieren, wo man überwinden muss, wo man wieder Gegenwind kriegen und den aber doch wieder einfach weitermachen. Also das ist natürlich alles, es gibt's. Und natürlich hat es mir schon viele schlaflose Nächte gekostet, weil ich ja auch das Ganze schützen möchte und schauen möchte, dass es gut weitergeht. Das sind eher so die Dinge, wo wir den beschäftigen. Wenn es die Menschen betrifft, die Betroffenen, da können wir einfach sagen, wir tun alles Menschenmögliche, was geht, um zu unterstützen. Wenn es denn wirklich mal nicht gut ausgeht, dann haben wir zumindest alles Irdische aus irdischer Sicht gemacht, dann liegt das einfach in anderen Händen. Mhm. Da können wir nichts mehr machen. Mhm. Aber oft ist es so, dass wir zum Beispiel eine große Aktion gemacht haben für einen Patienten und mitunter 2000 Menschen sich typisieren lassen. Es wird für diesen einen speziellen Menschen nicht gut ausgegangen ist, aber dafür haben wir 6 neue Lebensretter, Lebensretterinnen gefunden, wieder für andere Patienten. Ja. Also da wollen wir größer denken, weltweiter denken und sagen, okay, was da nicht geht, geht aber dafür wieder woanders.
Und vor allem du tust auch aktiv etwas, oder? Also das ist das Beste, was man überhaupt machen kann, um zu sagen, hey, ich probiere es und ich mache und nur so kann man gewinnen, oder?
Ich denke, das Schlimmste, was einem Mensch passieren kann, ist so diese Ohnmacht und Hoffnungslosigkeit. Ja. Und da können wir zumindest ein bisschen entgegenwirken und das ist ein Geschenk.
Was sind denn für die im Ländle vielleicht auch die größten Herausforderungen, wenn es darum geht, Menschen für eine Typisierung zum Gewinner?
Ja, die größten Herausforderungen ist sicher so die Organisation, was dahinter steckt. Dass man, wenn wir ja zum Beispiel Events machen, um Geld wieder zu sammeln, ist natürlich viel Arbeit. Man hat mit vielen verschiedenen Menschen zu tun, was aber natürlich wieder Bereicherung ist. Es geht einfach darum, gerade in Vorarlberg sind wir eh schon, Gott sei Dank, kennen uns einige aufgrund von der tollen Öffentlichkeitsarbeit auch von euch und von anderen Partnern. Aber es heißt einfach täglich dranbleiben, weil wenn du ständig an der Öffentlichkeit bleibst, vergessen dich die Menschen. Und da geht es nicht darum, dass man viel in der Zeitung ist und dort oder da, sondern wirklich, wir müssen das machen, dass man einfach uns nicht vergisst und auch somit die Patienten nicht vergisst, die aber wirklich dringend auf lebensrettende Stammzellen hoffen.
Wie würdest du jemanden überzeugen, der vielleicht zögert, sich zu typisieren zum Lassen?
Also ich würde natürlich niemand überreden, weil es ist immer freiwillig. Aha. Und ich frage mal zuerst, was ihm Angst macht. Weil oft ist es ja einfach erklärt, oder? Wenn er sagt, ja, oder Rückenmark, so, das ist ja einfach erklärt, oder? Ja. Es gibt aber natürlich auch, gerade wenn wir in Schulen sind oder so, gibt es natürlich junge Menschen, oder auch generell, die einfach sagen, ich habe schon ein bisschen Angst und ich habe Angst vor Spritzen und so weiter. Wenn das der Fall ist, dann sage ich, dann bitte überlegst du noch einmal. Und vielleicht lass dich zu einem späteren Zeitpunkt typisieren, wenn du auch bereit bist, vielleicht den nächsten Schritt zu setzen. Informier dich noch, schau dir, gang auf unsere Homepage, schau dir die ganzen Lebensretterberichte an. Oder? Alle, die da über das berichten, sagen, boah, wenn ich gewusst hätte, das Leben retten so einfach geht, hätte ich viel früher typisieren lassen. Also vielleicht nimmt das auch wieder Angst. Und wir haben jetzt ganz eine coole Kampagne gestartet, die heißt Be a Hero-Kampagne.
Okay.
Und da kann jetzt unsere Stammzellspender und Stammzellspenderinnen mit Videos und so weiter erzählen sie über das Ganze und rufen auch andere auf, also es sind ja Heroes, weil die haben schon ein Leben gerettet, und rufen andere auf, dass sie auch zu Heroes werden. Und diese Kampagne haben wir gerade gestartet und es ist richtig eine lässige Sache, weil diese Lebensretter auch jetzt ein Gesicht kriegen und auch andere vielleicht auch durch das die Angst nehmen können.
Du hast ja gerade vorhin gesagt, man muss ja auch sehr präsent sein, dass man nicht vergessen wird. Ihr habt ja im Laufe der Jahre schon ein paar lustige Challenges auch gemacht. Ihr seid ins eiskalte Wasser gestiegen und keine Ahnung was. Sind die Ideen von dir gekommen?
Nein, also nicht, natürlich nicht nur von mir, sondern vom Team. Wir haben da auch sehr kreative Köpfe oder auch von außen, wo Leute das angestachelt haben. Also wir sind wirklich in den eiskalten Bodensee gesprungen als Challenge, weil wir gesehen haben, wir möchten ein Zeichen setzen, dass... wenn jemand diese Schockdiagnose, wie jetzt zum Beispiel Leukämie kriegt, dann wird er ins eiskalte Wasser geworfen und die ganze Familie mit. Und aus Solidarität sind wir auch ins eiskalte Wasser gesprungen.
Okay.
Einfach zum Zeigen, hey, ihr seid nicht alleinig und wir sind Gedanken bei euch. Wir haben auch die Videos denen an Patienten weitergeschickt, die ins Bett gefesselt waren, im Krankenhaus sind, die waren zutiefst berührt, wenn da hunderte Wahnsinnige in den eiskalten Bodensee springen mit so 0 Grad geht und so. Also es war wirklich, solche Dinge machen wir einfach, da sind wir Gott sei Dank verrückt genug und wenn wir durch das wieder Zeichen setzen können oder was mobilisieren können, dann passt's.
Ich schaue gerade jetzt nervt her auf eure Homepage und finde jetzt unter Terminen einige Typisierungsaktionen, die österreichweit, aber auch im Vorarlberg noch stattfinden. Unter anderem habe ich da gesehen, ein kleines süßes Mottle, Pia, 2 Jahre. Da sind da am Sonntag, 24.11. von 10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr im Pfarrzentrum Altenstadt. Ist das Mottle aus dem Ländle?
Das Mottle ist aus dem Burgenland. Aber wie gesagt, da gibt es ja keine Grenzen. Mhm. Wir haben einige Kinder auch in Vorarlberg. Mhm. Sie ist da nur stellvertretend für die anderen. Weil es geht natürlich auch nicht jede Familie mit Foto an die Öffentlichkeit.
Ja.
Das heißt, die Bier ruft jetzt einfach das 2-jährige Maikele für alle anderen auf. Und und schenkt du anderen Hoffnung.
Am besten, wenn es euch interessiert, geht auf die Homepage gebenfürleben.at und dann unter Termine finden da alle Typisierungsaktionen. Susanne, wie hat denn die Arbeit mit Geben für Leben deine eigene Sicht aufs Lerber verändert?
Also ich habe schon immer sehr intensiv gelebt.
Das heißt? Hast du Gas gehabt?
Ja. Okay. Ich habe nie was abreden lassen, wenn ich was im Kopf getan habe. Ich habe zum Beispiel ein Beispiel, ich träume von Irland und der Traum war 2 Tage später immer noch präsent und 2 Wochen später bin ich einfach alleinig quer durch Irland gezogen.
Okay.
Also das heißt, ich habe immer Dinge, wo ich so im Kopf getan oder im Herz oder wie auch immer, sehr schnell umgesetzt. Und weil ich mir gesagt habe, ich lebe jetzt und die Erfahrungen sammle ich jetzt und diese Erfahrungen sind ja für das ganze Leben sowieso wichtig. Und ich habe auch eigene Erfahrungen gemacht, wo mich schon dazu gebracht haben, noch intensiver alles wahrzunehmen und noch dankbarer sein zu können, dass man gesund ist und da sein kann und was bewirken kann.
Also dein Tipp auch an alle Leute, die jetzt vielleicht zuhören und vielleicht einmal zu faul sind, von der Couch auf zum Stehen, machen was draus, oder?
Ja, es braucht oft nicht viel.
Ja.
Und sei es nur, dass man jemand aus seiner Umgebung mal was Nettes tut.
Mhm.
Es sind so Kleinigkeiten, also mein Motto ist immer so, jeden Tag eine gute Tat.
Das kenne ich von der Pfadfinder,
ja,
oder?
Und das ist, da ist sehr viel Weisheit dahinter, weil wenn mein Fokus auf das gelegt ist, wenn ich am Abend im Bett liege und sage, boah, für was bin ich alles dankbar, was heute passiert ist. Und mir aber schon Gedanken mache, für was bin ich schon dankbar, was morgen passieren wird, auf das ich mich freuen kann. Das ist ja von der Gehirnforschung her sogar oder in der positiven Psychologie sehr gut erforscht worden, wie sich das auswirkt und positiv und gesund auf den Menschen auswirkt. Und das sind Kleinigkeiten und Dinge, sich auf etwas freuen und dankbar sein, wo jeder vielleicht ein bisschen so im Alltag integrieren könnte, auch wenn er in schweren Situationen ist.
Ich kann mir vorstellen, dass es so ganz, ganz viele Menschen im Ländle gibt, die sehr dankbar für dich sind. Was war denn so vielleicht das schönste Danke, das du von einer betroffenen Familie gekriegt hast?
Boah, da kann ich auch etliche aufzählen. Es ist schon, da stehst du zum Beispiel in einer Typisierungsaktion oder sonst irgendwo auf der Straße, es kommt plötzlich jemand her, jemand Fremdes und umarmt dich und sagt, boah, danke, dass es euch gibt, weil ihr habt so viel für mich da, ohne dass es wissen, weil wir auch in der Familie betroffen sind. Und ihr habt uns so viel Hoffnung geschenkt. Und nicht nur Hoffnung, sondern eine reale Chance. Oder? Wenn man einen Stammzellspender findet, hat man ja eine reale Chance, zum wirklich gesund zu werden. Und solche Situationen haben wir sehr oft erlebt. Und einfach das Leuchten in den Augen von der Menschen, wenn sie ist, da ist Hoffnung da und da ist Dankbarkeit da, da bläre ich schon wieder gleich drauf los.
Nein, das werden wir nicht, weil dann bläre ich mit.
Genau.
Wie würdest denn du, liebe Susanne, das Gefühl beschreiben, wenn jetzt ein Anruf kommt und man teilt mit, dass eine Typisierung erfolgreich war und das Leben gerettet ist? Was für ein Gefühl? Wie beschreibt man das?
Ja,
kann man es überhaupt beschreiben?
Also wir freuen uns einfach riesig als Team. Wir trinken gleich Kaffee letztendlich und duschen uns aus und freuen uns einfach dran. Und zugleich sind wir schon wieder beim Nächsten und machen weiter. Also ja, es sind Höhen und Tiefen da, aber Gott sei Dank mehr Höhen. Und es ist alles für sich so speziell.
Gibt es besondere Vorarlberger bei uns im Ländle, wo du sagst, da möchte ich mal Danke sagen, weil die sich so stark für unseren Verein einsetzen?
Oh, ganz viele.
Weißt gar nicht, wo anfangen, gell?
Also ein Pionier war sicher auch der Burkhard Dünser vom Messepark, der ehemalige Geschäftsführer. Der war auch so ein Pionier, wo damals, wo wir mit Blut abnahmen, wo es geheißen, machen wir mal eine Messepark, eine Typisierungsaktion. Hey, Blut! Abnahme im Messepark, im Einkaufszentrum. Also da hat jeder gesehen, das ist ja ein Wahnsinn. Und er war derjenige, der gesagt hat, probieren wir es. Und mittlerweile haben wir über, glaube 25 Lebensretter nur aus Typisierungen gefunden aus dem Messepark.
Ja, wow.
Und natürlich haben wir ganz viele tolle Künstler, wo, wie Monroe's, Roadwork, Flashlight und so weiter, wo, und Markus Wolfert, also Menschen, die für uns auftreten, Geld sammeln. Jetzt der Wolfgang Frank, jetzt im Dezember beim Wirtshaus am See spielt 12 Stunden nur für uns, für einen guten Zweck. Und Menschen können umkommen am ersten Adventssonntag und sich Lieder von ihm wünschen und was in die Spenderbox hineinhauen. Hey, das sind alles so besondere Ereignisse, wo einfach, wo schon berührend sind.
Wenn man so damals und heute verglichen, so ein bisschen, du hast ja beides miterlebt, du hast Geben für Leben in der Nützger miterlebt, du erlebst es heute mit. Was war einfacher für deine Arbeit? Die Zeiten früher oder heute?
Also heute war es sicher, es ist größer, was nicht einfacher macht, aber es macht es einfacher, weil jetzt auch wirklich Leute dabei haben, die mitschaffen. Vor Ort haben wir das alles alleinig zu zweit, zu dritt machen müssen und jetzt haben wir wirklich ein großes Team mit hunderten freiwilligen Helfern auch, wo es unterstützen und das nimmt schon viel ab, dass ich nicht mehr alles alleinig tragen muss, sondern auch das teilen kann oder aufteilen kann.
Gibt es noch irgendeine Bitte oder irgendeinen Wunsch ans Land Vorarlberg, vielleicht auch an die Politik, wie man euch und eure Arbeit unterstützen könnt?
Ja, ich meine, auf die Förderung erwarte ich gar nicht mehr, auf die Großen. Aber es macht uns ja auch frei.
Ja.
Wenn man nicht von Förderungen finanziert wird, kann man auch selber Entscheidungen treffen. Das schätze ich auch. Durch das haben wir eigenständige Entscheidungen getroffen. Wir sind zum Beispiel die einzige Spenderdatei in Österreich, wo Homosexualität kein Ausschlussgrund ist. Und ich finde das total veraltert, dass das immer noch, oder dass sie so als Risikogruppen eingeschätzt werden, aus medizinischer Sicht, wo ich sage, es kann sich jeder anstecken, wenn er ungeschützt ist, wie auch immer. Also das ich finde jetzt veraltert.
Ja.
Und da haben wir einfach andere Entscheidungen getroffen und das können wir machen, weil wir selbstständig sind, frei sind in den Entscheidungen und somit auch sexuelle Neigungen, wie auch immer, egal, kein Hindernis sein, um sich typisieren lassen bei uns.
Suchen die aktuell noch Mitarbeiter oder sind da von der Manpower komplett?
Wir suchen Mitarbeiter, also auch, wo uns im Büro unterstützen.
Ja.
Da sind wir jetzt gerade auf der Suche. Wir suchen natürlich die Leute ganz genau aus.
Mhm.
Weil es muss jemand ins Team passen. Wir brauchen keine Selbstdarsteller. Wir brauchen Leute, die das Herz am richtigen Fleck haben, die einfach uns auch bereichern. Und nicht nur den Sinn für sich suchen, sondern auch das Team bereichern können, damit wir wachsen können, dass wir weiter können. Und da sind wir immer wieder auf der Suche nach inspirierenden, tollen Menschen, die den Spirit haben, was Gutes zu tun, für andere sich zu einsetzen.
Ja, vielleicht loset jetzt gerade jemand zu, gerne kann man sich bei dir melden.
100% Anstellung.
100% Anstellung, perfekt. Susanne, du bist ja auch in den 80er, 90er groß geworden. Gibt es dort irgendein Erlebnis, einen Song, einen Film, ein Idol, was dich da besonders geprägt hat damals?
Ja, also das ist das, was ich in der heutigen Zeit echt vermisse bei der Musik.
Oh, jetzt kommt's. Erzähl.
Ganz furchtbar, was heute so produziert wird, finde ich. Weil so die 70er, 80er, 90er für mich, das war einfach Musik.
Ja.
Das waren noch Künstler dabei, wo einfach, die haben was draufgehabt.
Mhm.
Keine Eintagsfliegen. Mhm. Heutzutage habe ich oft einmal das Gefühl, es klingt alles gleich.
Dutzen, dutzen, dutzen.
Ja, genau. Also es macht mehr wuselig und nervt. Also die richtig guten, schönen Songs genieße ich schon. Also ich höre eigentlich nur 70er, 80er, 90er hauptsächlich.
Mhm.
Und wo natürlich damals so Michael Jackson, Tina Turner, das waren so die ersten Platte. Die erste Platte war auf Michael Jackson
Ehrlich?
Und Tina Turner.
Cool.
Und die haben natürlich auf und ab gespielt, wo schon gleich hat alles mit dem Plattenspieler, mit dem Walter.
Hast du das Zeug noch daheim?
Ich habe es vor 3 Jahren verschenkt. Alles.
Nein!
Ja. Weil ja, es ist heutzutage, lassen es einfach Spotify und so.
Es
hat halt,
es
oder
ist
Radio
so.
Oder
es
anders.
Ist
oder?
So, ist, ja.
Aber ich habe auch ich bald normalerweise so alte Sachen nicht auf. Also ich bin immer wieder mal umgezogen und habe einfach immer ausgemischt und habe je weniger Ballast, umso besser. Und wo ich dann die Platten dann zum 5. oder 6. Mal mitgeschleppt habe, habe ich gesehen, da gibt es Menschen, die schätzen das und den Menschen habe ich das so geschenkt, wo mit den Platten wirklich was anfangen können.
Ich kenne das so, ich habe wirklich fast nichts mehr, ich habe noch eine alte Lavalampe daheim, die ist aber noch richtig schön und richtig hochwertig, die habe ich noch, aber was mir jetzt brutal reut, sind so die alten Poesiealben und so von der Schule. Ich weiß gar nicht, wieso die weggekommen sind. Also das sind so Erinnerungen, die würde man jetzt schon wieder zurückwünschen, aber ja, man kann nicht alles haben.
Ich habe noch so alte Fotos, also da bewundere ich immer die furchtbare Mode, was man dort geht hat. Oder neongelbe Skianzüge und so, oder wo schon echt in den Augen schon Wetter hat.
Ich mein, aber
es war cool. Ja, genau. Es war schon cool.
Es war richtig lässig.
Ja.
Also ich finde, gibt es irgendeinen Trend, wo du sagst, würde ich gerne zurückholen wieder?
Also die Mode brauche ich nicht mehr.
Okay.
Aber die Musik und die Künstler, wo wirklich noch, wo das Herz berührt haben. So Musik macht und das hätte ich schon gerne wieder.
Früher hast du so nicht erwarten können, bis dein Lieblingskünstler seine neue CD rausgebracht hat. Du bist einfach im Mediamarkt oder damals im Red Sack. Ich habe dort einmal geschafft. Das war mein allererster Ferialjob. Da habe ich CDs sortiert. Und du bist ja da und hast da so CDs gekauft und du bist voll stolz heim und hast kaum erwarten können, dir wirklich atemloser. Und ja, jetzt ein Künstler bringt einen Song raus, du hörst ihn wahrscheinlich im Radio zum ersten Mal und dann loserst du schon halt einfach, so dieses Flair ist ein bisschen verloren gegangen, gell?
Das Flair und die Vorfreude.
Ja, das stimmt.
Es kommt jetzt was und da blangert man. Wenn ich denke, einmal in der Woche ist ja das Ö3-Hipparade und so gekommen, da sind wir mit der alten Kassettenrekorde auf Aufnahme, oder? Und dann hat der Moderator immer zu früh reingequatscht in das Lied, was immer ganz furchtbar nervig war, weil das Lied zerstört war, oder? Das Footage. Aber wir haben die Möglichkeit erkennt und das ist schon speziell gewesen.
Es war schon Wahnsinn. Also, was denkst du, könnte die heutige Jugend noch von diesem analogen Lifestyle von früher, den wir kennt haben, lernen?
Ich glaube, es kommt sogar wieder. Also, wenn ich meine Nichte anschaue, die hat sich zu Weihnachten einen Plattenspieler, so einen Retro, kleiner Plattenspieler gewünscht.
Ehrlich?
Mit alten Platten, weil sie gesagt hat, boah, Mama, Papa, ich habe das so cool gefunden für euch damals, so mit der Platte und wenn ihr erzählen. Und die hat einen kleinen Plattenspieler, wo sie eine einzelne Platte auflegen kann. Da kam es richtig cool gemacht, wo man wie eine Handtasche also zusammenlegen kann. Und also das Retro-Kumpel ist schon wieder ein bisschen so das Alte.
Gerade auch so modetechnisch greift man eigentlich immer wieder auf diese Retro-Klamotten zurück. Also wenn jetzt zum Beispiel da in einem Geschäft gehst, in die H&M oder sowas, das ist halt auch, oder? Voll Jeans-lastig, alles so mit Pailletten, eigentlich das, was man... Das Rad wird einfach nicht mehr neu erfunden, egal wie viel Zeit vergeht, oder? Es ist back to the roots halt immer wieder.
Den furchtbaren Schulterpölster, oder?
Ja, mein Gott. Ja, bei der Schlanke hat es echt noch Gutes geschaut, aber hast halt wirkst ein bisschen mehr, dann bist du wie ein Kaster. Aber gut. Ich habe mir noch ein bisschen was für dich überlegt, Susanne. Und zwar, wir machen jetzt ein kleines Retro-Preis-Quiz. Du kriegst eine Frage von mir gestellt. Und zwar geht es darum, wie viel ein Gerät oder ein Objekt damals in Schilling gekostet hat. Ich sage dann Preis und du sagst, ob der Preis höher oder niedriger war. Okay? Let's go. Was denkst du, hat ein Gameboy im Jahr 1989 gekostet? Mehr oder weniger als 1200 Schilling?
Hat es da schon Gameboys gegeben?
Ja, sicher.
Der ist schon wieder vorbeigegangen.
Schwarz-Weiß Tetris, das war das einzige Spiel.
Also, wenn man es umrechnet, oder? In Schilling, oder? Hat das damals, mal nicht, was ich 15.000, 16.000 Schilling kostet, denke ich, so ein Gameboy.
Nein, das sind 1200 Schilling.
Ah, Schilling?
Ja.
Und ob es höher billiger ist?
Ob der Gameboy damals 1200, also ob der Gameboy damals weniger oder mehr als 1200 Schilling kostet hat?
Weniger?
Mm-mm.
Mehr. Ich bin brutal schlecht im Schätzen.
Er hat nämlich genau 1500 Schilling gekostet.
Wow.
War schon ein gehöriges Geld damals, oder?
Ja.
Also, was sind das jetzt in Euro? Es wären 100, gleich mehr wie 100 Euro, oder? Mhm. Wobei, ja. Gut. Egal, du, einmal ist keinmal, einmal falsch liegen ist keinmal. Eine Kinokarte für einen Blockbuster im Jahr 1995, war da der Preis höher oder niedriger als 50 Schilling? Wie viel hat eine Kinokarte gekostet?
Niedriger.
Höher.
Echt?
Die Kinokarte war ungefähr 70 Schilling teuer.
Boah, habe ich das anders in Erinnerung.
Wobei, rechne das jetzt einmal um auf Euro, das ist ja nix, oder?
Ja.
Jetzt zahlst du, also wenn ich mit meiner Tochter ins Kino gehe, ich schwöre, ich bin fast 50 Euro los.
Ah ja, stimmt, wenn du es umrechnest, das ist gewaltig.
Also so 22 Euro mal auf jeden Fall so Kinokarte, wir werden immer ganz hinterhocken. Und dann halt noch Snacks und so, um die 20 Euro, ich bin fast 50 Euro los, das ist schon krass.
Nichts mehr wert.
Eine typische Levi's Jeans aus den 80ern, war der Preis da höher oder niedriger als 800 Schilling? Das weiß ich sogar noch, weil ich selber da nicht gehört habe, die 501er.
Echt?
Mhm.
Und war sie höher oder niedriger?
Sag du es mal.
Ich gehe wieder auf niedrig. Ja, dann muss ich mal die 50-50. Echt? Na? Über der Tür.
Höher. Okay. 1000 Schilling hat sie gekostet. Mein Gott, habe ich meinen Vater dort arbeitet, dass ich die Jeans kriege. 1000 Schilling, ich weiß noch, da hat so ein Topshop hat's bei uns gehen, Dornbirn, der Lader, den habe ich gefeiert. Der war so richtig cool. Und dort sind wir dann immer... Und Burger hat es auch noch gern. Burger ladet. Also da bin ich mal einkaufen gegangen und die haben so Markensachen gehabt. Und es hat halt früher bei uns schon so angefangen. Du hast halt so gewisse Marken haben müssen, so die Buffalo-Schuhe oder halt aber die Levi's Jeans und nur den hast du dazugehört.
Ja. Mhm. Und am besten, wenn sie dann noch zerrissen waren.
Ja, das auch, zerrissen und dann von Glockenhosen bis Hochwasserhosen, alles haben wir mitgemacht. Also wir haben irgendwie jeden Style, also ich habe jeden Style mitgemacht damals.
Also ich war damals, glaube ich, eine der ersten Munde vor, mit so richtig zerrissenen Jeans umgekehrt ist. Da ist die halbe Arschbacke schon fast rausgekehrt gefühlt. Und meine Mama hat sie immer fest zugenäht, die haben sie wieder aufgerissen und irgendwann bin ich dann kopiert worden und dann hat es mich nicht mehr interessiert.
Hat sie nicht mehr gut. Aber früher haben wir auch noch so alle Figuren gehabt, da haben wir sie ruhig zogen können. Heutzutage. Okay, dann noch eine Frage für dich. Ein Liter Benzin im Jahr 1990, war der Preis höher oder niedriger als 10 Schilling pro Liter?
Höher?
Ja! Juhu, jetzt hast du recht, höher. Der Liter hat ca. 12 Schilling gekostet.
Cool, siehst du, da haben wir doch einen Punkt gemacht.
Aber komm, wir machen, weil es so schön ist, weiter. Aber jetzt machen wir ein Wer bin ich Quiz, okay? Vielleicht Punkte da ein bisschen besser. Und zwar kriegst du jetzt bestimmte Hinweise und du sagst mir, wer diese Person sein könnte, okay? Ich habe den Pop mit meinem abgefahrenen Style und den krassen Dance-Moves revolutioniert. Und der eine weiße Handschuh, pure Legende. Wer bin ich?
Michael Jackson.
Jawohl. Das war aber einfach, oder? Michael Jackson, weißer Handschuh.
Genau.
Wir sind in der blauen Sau, wenn wir vorgegangen sind, hat so Leute gegeben, die haben extra so einen weißen Handschuh angezogen, weil dieses UV-Licht halt alles Weiße voll Leuchtelau hat. Also manche haben das tatsächlich so als Accessoire immer mit dabei geht. Ich habe die 80er richtig aufgemischt. Spitze BHs, wilde Outfits und jede Menge Skandale. Wer bin ich?
Madonna?
Jawohl. Sie hat mir nur das falsche Quiz gemacht. Da bin ich ja richtig gut. Okay, beim nächsten bin ich jetzt aber gespannt. Ich habe die 90er mit meinen Moves dominiert und bin quasi die lebende Inspiration für einen der bekanntesten Sportschuh-Styles. Wer bin ich?
Sportschuh-Styles. Mhm. Gib mir einen Tipp.
Basketball.
Boah. Ein Musiker?
Nein, das ist ein,
ach so,
ein Sportler.
Ah, mir fällt der Name nicht.
So, jeder ist abgefahren früher auf diesen einen bestimmten Schuh.
Also ich meine, damals hat Adidas gegeben.
Ja, und es hat von Nike. Die Michael Jordans.
Ah, der Michael Jordan, genau.
Ja, also genau. Der war da. Ich habe übrigens auch Basketball gespielt. Der war gar nicht mehr, gell?
Okay.
Mit 1,54.
Wow.
Respekt. Aber wir waren echt gut. Also liebe Grüße an meinen Basketballlehrer, falls er das jetzt hört. Wir waren echt gut. So, einen haben wir noch. In meinen Hammerhosen und mit meinem eigenen Style bin ich zur Rap-Legende der 90er geworden. Keiner kann mich anfassen. Wer bin ich?
Boah, 90er. Eminem war nicht 90er.
Na, Rapper. Na, aber Haremshosen, so das ganz kultige Video. Und keiner kann mich anfassen. Wenn das auf Englisch übersetzt.
Der Kammer Camellia, der Dings da.
Du meinst Culture Club, ne? Er hat auch einen Song gemacht und der ist so schräg gewesen.
Echt?
Warte mal, ich spiele dann gleich vor. Vielleicht war schon Zeit. Warte mal. Jetzt kommt's. Can't touch this. Ah, yeah, can't touch this. Can't touch this. MC Hammer.
Ja, genau.
Sehr, sehr cool. Super. Und jeder, der bei mir im Studio ist, kriegt unseren Wordrap mit den legendären Retro-Begriffen aus den 80ern und 90ern serviert. Auf das freue ich mich immer besonders, wenn ihr unseren Wordrap ins Rennen schmeißt. Und zwar kriegst du jetzt auch, wie alle anderen Gäste bei uns, coole Retro-Begriffe aus der 80er und 90er. Und du siehst mir einfach direkt, was da dazu einfällt, okay? Mhm. Legen wir los. Dauerwelle.
Oh ja, ich habe ganz starke Dauerwelle gehabt.
Wirklich?
Aber Gott sei Dank ist meine Schwägerin ist Friseurin.
Ja.
Die hat mir da immer das Leben gerettet und die hat mir brutale Dauerwelle gemacht.
Hast du das voll gehört?
Lange Haare und Dauerwellen, so richtig.
Nicht schlecht. Schokozigaretten.
Ja, die habe ich natürlich auch geliebt. Alles, was mit Schokolade zu tun hat, sowieso. Und da haben wir dann gespielt und da haben wir uns so erwachsen gefühlt mit den Zigaretten in der Hand, weil damals hat jeder irgendwie auch eine Zigarette in der Hand gehabt.
Und deine Eltern das gut geheißen, dass du dir gekauft hast? Oder haben sie sie da vielleicht gekauft?
Gekauft haben sie es mir nicht. Aber ich habe immer irgendwo welche auftrieben.
Ja, ich meine, früher schon gedealt.
Tauschgeschäfte und so.
Dreh- und Trinklimonade.
Oh ja. Dreh und Trink, haben wir immer gesagt, steh und stink.
Echt?
Und wenn man jetzt irgendwo unterwegs ist zum Wandern oder so, ohne Dreh und Trink, war das keine Wanderung.
Die geht's heute noch, gell? Die sind...
Echt? Immer, kann man es echt noch trinken?
Ja, also ich muss echt sagen, dieses Plastik, wenn du die Flasche so ansetzt, ist schon klar gewöhnungsbedürftig, aber es ist halt einfach der Hit bei Kindern. Es ist einfach der Hit, die bunte Flasche. Ja, da kannst du nichts falsch machen. Meine Tochter hat es geliebt, aber da musst du halt echt aufpassen, es sind einfach Zuckerbomben.
Ja, absolut.
Quellekatalog.
Ja, Quellekatalog war, glaube ich, einer der ersten, wo ich mal echt was bestellt habe. Weil ich sonst eigentlich nie so telefonisch so bestellt habe und dachte, oh Gott, was kommt jetzt da? Was mache ich, wenn es mir nicht gefällt und so? Und kann man das schon zurückschicken und das ist sehr kompliziert. Also,
das waren die fetten Schinken, gell? Die waren ja, mein Gott, hast du eine Woche gebraucht, bis du da durchblättert
ja,
hast du alles.
Ja, überfordert gewesen, wenn du es in der Hand gehabt hast.
Ja, und dann hast du müssen die Uhr, also die langen Zahlen aufschreiben, die Größen und dann hat wirklich anrufen und dann Mitarbeiter die ganze Bestellung durchgehen. Das war so schräg.
Damals hat man irgendwie mehr Zeit gehabt, um sich das anschauen, kommt mir vor.
Ich weiß also es nicht. Oder haben wir es
selber weniger genommen? Ablenkung gehabt. Ja.
Overhead-Projektor.
Ja, aber ich glaube, damals in der Schule habe ich das Teil das erste Mal gesehen.
Ja.
Und habe mich dann gewundert und gedacht, wow, das funktioniert.
Ja, ich glaube, die gibt es aber heute noch.
Ja.
Die irgendwie, trotz PowerPoint und trotz Beamer, sterben die irgendwie gefühlt nicht aus.
Ich denke, die gehen noch mit der alten Lehrer mit.
Das stimmt, ja.
Ich denk, ja, oder halt mit denen, die das mit früher immer gehabt haben ja. Und nicht umstellen
werden. Aber ich muss auch dazu sagen, damals, als ich in der Hauptschule bzw. Volksschule war und ich meine Lehrer damals so angeschaut habe, habe ich mir gedacht, boah, haben ich alte Lehrer. Aber die Lehrer sind zum Teil heute noch Lehrer. Also, wie jung waren denn die damals? Wieso sind die für mich damals so alt gewesen? Also, weißt du, was ich meine? Das ist so, ja, die waren wahrscheinlich Mitte 20, aber für mich als 10-jähriges Kind waren die steinalt.
Dann fragt man sich heutzutage, oder? Wie würden wir gesagt, oder?
Ja.
Und wenn denn jemand sieht, möchten Sie hinsetzen, oh. Sage ich, so.
Das mag ich auch nicht.
Probier's noch einmal mit du und na danke, ich muss nicht hocken.
Also muss ich auch ehrlich sagen, ich meine, ich bin jetzt 43, aber so sie, das tut schon weh.
Ungewohnt.
Ja, halt auch wenn man es lieb meint, aber irgendwie, na, sag einfach du, egal, sag einfach du. So, und der letzte Begriff, blinkende Sneaker.
Die habe ich nie gehabt.
Warum?
Es entweder hat jetzt Geld nicht gehabt, oder es war im Unterfuhr nicht so präsent.
Das war weg vom Schuss.
Ja, wahrscheinlich.
Oh, dafür habe ich sie mir heute gekauft. Ich habe sie früher auch nie gehabt, aber jetzt habe ich welche daheim. Muss man nicht verstehen. So, liebe Susanne, es hat so viel Spaß mit dir gemacht. Und ich glaube, es gibt noch zwei, drei Worte zu deinem Verein Geben für Leben, die dir jetzt so abschließend auch noch sehr auf dem Herzen liegen.
Ja, meine Botschaft ist, denken an andere. Lern euch typisieren, späten Geld, machen auf das Ganze aufmerksam. Ihr könnt auch anders helfen, indem ihr für unsere Social-Media-Beiträge posten, liken, teilen, wie auch immer. Mhm. Es gibt ganz viele Möglichkeiten zum Helfen. Wichtig ist einfach nur, sich für den anderen zu interessieren, wieder die Empathie zu haben und wirklich etwas Gutes für andere zu Menschen tun. Und egal, wie das nachher ausschaut, ob das Geben für Leben ist oder es gibt ganz viele andere tolle Geschichten, wo man unterstützen kann, aber machen es, weil es ist wichtiger denn je, dass der Mensch wieder auf den Mensch mehr schaut und auf seine Umwelt.
Das hast du richtig schön gesehen. Vielleicht, wenn man jetzt auf eine Typisierung noch eingehen, was kostet eine Typisierung für einen Menschen?
Eine Typisierung, also Laboranalyse, kostet 40 Euro. Mhm. Und wie gesagt, zahlen wir 100% mit Geldspenden. Mhm. Und vielleicht mag einer dem anderen zu Weihnachten so ein Typisierungsset schenken oder anders helfen. Jede Unterstützung ist willkommen.
Schön. Dann hoffe ich, dass du jetzt auch ganz, ganz viele Menschen erreicht hast. Wie gesagt, ich bin auch in dieser Datenbank mit drin. Freue mich sehr, dass ich diesen Schritt auch gemacht habe. War überhaupt nicht, ich meine, dort hat man mal ein bisschen Blut abzapft und jetzt mittlerweile geht das ja alles per Wangenabstrich. Also easy cheesy. Und liebe Susanne, du hast jetzt natürlich auch die Ehre, diese Sendung mit einem Musikwunsch zu beenden. Was darf ich dir denn für einen Musikwunsch aus der 80er, 90er erfüllen?
Ah, oh, die haben so gute Songs, 80er, 90er. Aber was jetzt gerade zu der Botschaft vielleicht noch am besten zupasst, ist We Are The World. Weil, also damals natürlich Michael Jackson, Lionel Richie und so weiter produziert. Damals haben sie zwar von den Hunger in Afrika aufgerufen, aber ich glaube, dass auch heutzutage ganz viele auch emotional hungern. Und wenn wir uns wieder mehr zusammenschließen und gemeinsam was machen, denn und uns wieder mehr verbinden, weil wir alle zusammen sind die Welt. Und darum passt, glaube ich, der Song We Are the World ganz gut.
Spiele ich das sehr, sehr gerne, liebe Susanne. Dankeschön für dein wertvolles Sein, dass du so viel Liebe und so viel Zeit und Energie in deine Hilfe für Kranke hineinsteckst. Also da muss man echt mal sagen, Respekt und ja, Dankeschön, dass es dich gibt.
Danke, dass es euch gibt.
Und jetzt für dich und fürs ganze Ländle, USA for Africa mit We Are the World.
There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life.
Unsere Vorarlberger der Woche. Spannende Gäste aus dem Ländle. Jede Woche bei uns im 80er, 90er Megamix. Jetzt neu auf DAB+.